Sergei hat ja letzte Vorlesung schon angekündigt, dass er noch eine andere Charakterisierung von Monaden zeigen möchte, die aber die Notion oder die Begrifflichkeit der natürlichen Transformation benötigt. Deswegen werde ich jetzt erstmal anfangen, euch zu zeigen, was natürliche Transformationen sind, wie man das motivieren kann und was man damit tun kann. Und dann darauf aufbauend eben diese Charakterisierung der Monaden. Und dann wird sich auch später noch zeigen, dass man natürliche Transformationen eigentlich überall brauchen kann. Und wir werden es dann auch später noch öfter sehen. Also ich schreibe erstmal die Definition von der natürlichen Transformation hin. Also natürliche Transformationen bringen irgendwie Funktoren miteinander in Verbindung. Ja? Also das heißt, wir brauchen erstmal zwei Kategorien. Also ich schreibe alles auf Englisch, damit es im Skript nicht durcheinander kommt. Werde aber das auf Deutsch halten, außer es besteht jemand drauf, dass ich es auf Englisch halte. Also es okay. Also wir haben zwei Kategorien und dann zwei Funktoren mit gleicher Signatur, also gehen beide von C nach D. Und dann kann man eben eine natürliche Transformation zwischen diesen beiden Funktoren definieren. Ich nenne die mal Theta. Also eine natürliche Transformation ist zunächst mal eine Familie von Morphismen in der Zielkategorie D, die eben von FC nach GC gehen. Und es ist eben wichtig, dass es eine Familie ist. Man muss für jedes Objekt aus der Kategorie C einen solchen Morphismus angeben, um eine natürliche Transformation zu bekommen. Das ist aber natürlich nicht das Einzige. Diese Dinge müssen noch eine Bedingung erfüllen, nämlich nämlich diese hier. Also wir haben ja schon gelernt, dass man Funktionen unter einem Funktor anwenden kann. Und das ist, ah ja, das Theta fehlt noch, ja. C-Strich, so. Also natürliche Transformationen nennen sich deswegen natürlich, weil man entweder zuerst die natürliche Transformation anwenden kann, um den Funktor zu wechseln, und dann unter dem Funktor eine Funktion anwenden kann oder es andersrum machen kann. Erst die Funktion unter dem Funktor anwenden und dann den Funktor wechseln. Ja? Also dieses Diagramm, das ist im Allgemeinen als Naturality Condition bekannt. Naturality jetzt. Ein bisschen hoch so. Genau. Und wenn man jetzt in die Programmierwelt schaut, dann merkt man auch schon, dass das überall vorkommt. Zum Beispiel kennt ihr ja schon oder wisst ihr ja schon, dass die Liste oder der Listentypkonstruktor in Haskell, dass der ein Funktor ist. Das heißt, man hat zum Beispiel dieses Natürlichkeitsdiagramm kann man zeichnen, zum Beispiel für Listen über irgendeinem Datentyp und hier auch nochmal Listen über einem Datentyp. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass f und g gleich sind. Das ist beides mal der Listenfunktor. Und es geht irgendwie zu Listen über b. Und hier genauso. Und da kann man jetzt zum Beispiel irgendeine Funktion f anwenden unter dem Funktor Liste. Das heißt ja, dass man diese Funktion komponentenweise anwendet. Also auf jede Komponente dieser Liste wird das f angewandt und man bekommt eine Liste von b's. Und was wäre jetzt hier auch nochmal, was wäre jetzt hier zum Beispiel eine Funktion, die da reinpasst? Naja, da gibt es einige, unter anderem eben zum Beispiel die Reverse-Funktion. Wenn ich eine Liste erst mit irgendeiner Funktion bearbeite, also komponentenweise irgendeine Funktion anwende und sie dann umdrehe, dann bekomme ich das gleiche raus, wie wenn ich die Liste zuerst umdrehe und dann die Funktion komponentenweise ausführe. Ja? Eine andere oder mehr Beispiele aus Haskell, also Haskell oder Programmierbeispiele einfach, Examples. Reverse. Was ich vergessen habe zu sagen, ist natürlich wichtig, dass das A hier beliebig ist. Also ich muss natürlich das Reverse für jeden Typ angeben können. Ja, der Typ ist das, was hier das Objekt in der Kategorie ist. Also Reverse, dann haben wir zum Beispiel auch Concat in der üblichen Definition. Also wenn ich das Diagramm kann ich dann natürlich malen, wenn ich einfach hier nochmal eckige Klammern rummache und hier auch, dann kann ich entweder erst komponentenweise was ausführen und dann die Liste konkatenieren oder ich konkateniere zuerst und führe dann elementweise aus. Ja. Wobei das dann hier natürlich unter beiden Funktoren wäre. Also es wäre wirklich elementweise, nicht irgendwie pro Liste in der Liste. Ja. Also Reverse, Concat sind so die einfachsten Beispiele. Dann können wir noch ein einfaches Non-Example geben. Sort. Warum ist das nicht natürlich? Naja, das zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Liste haben, 1, 2, 3, und wir wenden darauf Sort an. Bleibt natürlich alles gleich. Jetzt können wir aber hier unter dem Funktor der Liste eine beliebige Funktion anwenden. Die kann natürlich irgendwas sein, zum Beispiel auch die Funktion, die negiert. Ja, dann bekommen wir hier minus 1, minus 2, minus 3. Und wenn wir das sortieren, bekommen wir minus 3, minus 2, minus 1. Und das ist nicht das, was hier rauskommt, wenn ich die Negierungsfunktion anwende unterm Funktor. Also das ist ein Non-Example, nicht nur, weil dieses Diagramm fehlschlägt, sondern nehmen wir mal an, wir haben hier irgendeine Kategorie, in der beliebige Objekte hier drin sein können. Ja, aber es muss ja nicht unbedingt sein, dass man die vergleichen kann. Das heißt, es ist in der beliebigen Kategorie kann es sein, dass ich nicht für alle Objekte, also wenn, das ist ja jetzt hier quasi List of Int oder sowas, aber wenn hier List of, was weiß ich, irgendein Objekt steht, das keine Sortierfunktion unterstützt, dann kann ich dieses Sort auch gar nicht angeben. Das ist natürlich reparierbar, indem man sagt, ich nehme die Kategorie aller Objekte oder aller Typen, die Sortieren erlauben. Und dann kann ich mich auf dieses Diagramm konzentrieren, aber selbst dann schlägt es eben fehl. Ja. Also Sort ist ein klassisches Beispiel das für eine nicht natürliche Transformation. Und dann haben wir zum Beispiel noch was mit Monaden, dass wir da auch noch eins hatten. Oder ja, gut, List ist auch eine Monade, aber da hatten wir jetzt nur Endo-Funktoren quasi. Maybe to List. Also da haben wir mal wirklich dann f ungleich g und wir sagen, auf der einen Seite haben wir ein Maybe A und wir wenden unter dem Maybe irgendeine Funktion an, bekommen ein Maybe B. Und hier nehmen wir Maybe to List, bekommen eine Liste aus A's. Unter dem Listenfunktor können wir das F natürlich auch wieder anwenden, bekommen eine Liste von Bs und das hier ist wieder maybe to lists. Natürlich muss man das jetzt einzeln nachprüfen. Es stellt sich immer raus, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man in Haskell argumentieren möchte, weil man da keine Beweismöglichkeiten hat. Und sowas wie Reverse ist ja auch eine nicht unbedingt triviale Funktion, die man einfach so in einer Zeile und nicht rekursiv hinschreiben kann, um dann irgendwelche Eigenschaften zu prüfen. Bei MaybeToList ist das vielleicht noch einfacher möglich. Da könnt ihr euch auch vielleicht mal selber davon überzeugen, wie würde man sowas definieren. MaybeToList ist übrigens auch in Haskell schon in dem, ich glaube, im Prelude oder in irgendeiner Library zumindest vorhanden. Es soll ja quasi ein maybe A nach List of A. Maybe hat ja nur zwei Konstruktoren, das heißt, ich kann machen maybe to List von just A ist gleich singleton list A und maybe to list nothing ist die leere Liste. Und übrigens waren natürliche Transformationen der Legende nach auch der Grund, weshalb Kategorientheorie überhaupt erfunden wurde. Also Kategorien wurden erfunden, damit man Funktoren haben konnte, und Funktoren wurden erfunden, damit man natürliche Transformationen haben konnte. Also es ist so eine zentrale Begrifflichkeit. Ja, gibt es dazu erstmal Fragen? Weil dann würde ich euch jetzt anhand dieser Definition mal zeigen, wie man Monaden noch charakterisieren kann. Dann wische ich gleich das weg. Sergei hat ja schon betont, dass man mit dieser Kleist-Lie-Triple-Notation der Programmierwelt näher ist, weil auch das so ist, wie es in Haskell im Endeffekt implementiert ist. Aber natürliche Transformationen sind natürlich schon ein relativ mächtiges Konzept, und damit kann man Monaden auch viel knapper charakterisieren. Und das möchte ich jetzt einfach mal aufschreiben. Wo ist das hier? Hier muss ich schon mal kurz innehalten und schon mal zeigen, dass es hier schon losgeht mit den ersten Kategorien theoretischen Begriffen, die man in der anderen Definition eigentlich gar nicht gebraucht hat. Da war es einfach nur irgendeine Map von Objekten auf Objekte. Hier wird schon mal gefordert, dass diese Map gleich ein Funktor ist. Also T, ein Funktor von C nach C. Und eben natürliche Transformationen. Ich kürze es mal immer ab jetzt. Und die nenne ich eben Eta vom Identity Functor nach T sowie μ von T verknüpft mit T. Also das hier nennt man, steht das dann da? Nee. Unit, und das hier ist die Multiplication. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, dass T verknüpft mit T ein Funktor ist. Habt ihr wahrscheinlich nicht gemacht. Also es kann man ganz einfach zeigen, dass die Hintereinanderausführung von zwei Funktoren wieder ein Funktor ist. Aber das kann ich gleich nochmal aufschreiben, wenn ihr wollt. Und natürlich ist es damit nicht getan. Das sind natürliche Transformationen, aber sie brauchen zusätzlich zu der Naturality-Eigenschaft noch andere Eigenschaften, nämlich satisfying. diese beiden Gleichungen. Die kann man natürlich auch wieder als Diagramme aufmalen. Das obere, also die heißen übrigens Triangle Identities. Beziehungsweise das sind Spezialfälle der Triangle Identities, die sich viel allgemeiner noch formulieren lassen. Ist aber hier jetzt nicht nötig, darauf weiter einzugehen. Das obere wäre eben von TTT nach TT, TT nach T. Also hintereinander Ausführung von der Multiplikation zweimal. Das kennt ihr ja schon so ähnlich aus der Monoiden, aus dem Monoidenbeispiel. Also wenn ihr jetzt einfach denkt, dass die Monad hier als Monoid gesehen wird, was auch gemacht werden kann, dann ist diese Multiplication nichts anderes als hier die Auswahl zwischen den zwei T's hintereinander. Also ich kann entweder hier so gruppieren und sagen, ich mache T mü, das wären die beiden hier. Also T lasse ich stehen, auf die hinteren beiden wende ich mü an und die beiden kollabieren dann zu dem T hier. Und dann wende ich einfach hier nochmal mü an, bekomme T. Oder eben ich gruppiere die beiden zuerst und mache mü T. Oder mü unten T habe ich das so genannt. So. Und bekomme dann das TT, indem ich, was habe ich jetzt gesagt, die beiden hier kollabiere zu dem und hier nochmal mü anwende. Und das andere ist von TT, erst wende ich Eta an und dann mü, das heißt, ich gehe von T los, wende Eta an, bekomme ein TT, gehe mit μ nach T zurück und das soll die Identität sein. Und genauso andersrum, ich habe hier ein T, wende T Eta an, also hier ist auch wieder die Identity, T Eta. Also, ja, okay, das ist vielleicht einfacher, wenn ich hier ein X hinschreibe überall. Dann sieht man das besser. Also hier wende ich Eta auf das X unter dem T an. Und hier wende ich Eta auf das ganze Tx an. Also das ist Eta Tx. Das ist T Eta X. Und das ist mu X. Genau. Ist das soweit klar? Okay. Was man dann damit machen kann, ist zum Beispiel, ich muss erstmal wischen, zeigen, dass wenn wir eine Monade gegeben haben durch den Kleissl-Triple, so wie ihr das bisher hattet, mit Eta und einem Kleissl-Star, also diesem Lifting, dann kann man sich daraus genauso eine Monade, wie sie jetzt hier steht, auch basteln. Ist da oben noch jemand? Also ich werde es immer mal wieder zeigen, was wichtig ist. Was mit zum Schreiben? Also nennen wir es mal Lemma. Also wenn wir so ein Kleissl-Triple haben, T, Eta und Kleissl-Lifting, die natürlich auch die entsprechenden Gesetze erfüllen müssen. Also die, falls ihr die nicht mehr im Kopf habt, das war F Stern Eta ist F, F Stern G Stern ist gleich F Stern G Stern. Und was fehlt noch? Eta Stern ist Identity, genau. Also das nur so nebenbei. Werden wir aber gleich nochmal brauchen für den Beweis. Komma. So, dann erhält man eben eine Monade, so wie ich sie oben definiert habe, wenn man als T, habe ich da irgendwie, ja, nennen wir das mal Eta Strich besser und das T Strich, das ist einfacher, genau. Also ich nehme das T, was ich hier brauche, angewendet auf eine Funktion, ist einfach Eta F Stern, das hattet ihr auch schon in einer Übung, in der Übungsaufgabe. Für F Funktion von x nach y. Gut, das habe ich jetzt vergessen. Einfach T x ist T Strich x. Also für Objekte ändert sich nichts. Eta ändert sich auch nicht, das heißt, Eta ist gleich Eta Strich. Aber wichtig ist, dass wir hier jetzt natürlich das Eta auf der linken Seite als natürliche Transformation betrachten. Das Eta auf der rechten Seite ist das von dem Kleist-Triple, wo wir das nicht gefordert haben, dass Eta natürlich ist. Das müssen wir also auch noch zeigen, wenn wir das, wenn wir hier fertig sind. So, und dann μ. X ist gleich die Identität Tx Stern. Also das kann man einfach sehen, wenn ich hier die Identität auf Tx habe und wende darauf dann den Kleist-Star an, dann wandert hier noch ein T dazu. Dann bekomme ich ein Ttx nach Tx. Und das ist genau das, was μ als Typ hat. So, jetzt muss man das natürlich beweisen. Die Funktoreigenschaft von T habt ihr ja schon in der Übung bewiesen. Das lasse ich jetzt hier mal weg. Also ich schreibe nur hin Functoriality of T Exercise. Dann müssen wir jetzt, wie gesagt, die Natürlichkeit prüfen von Eta. Also Nat of Eta. Und wie machen wir das? Ja, einfach durch Einsetzen. Wir haben ja für Natürlichkeit dieses Diagramm. Jetzt wird es schwierig, weil ich das Diagramm nicht mehr da habe. Das habe ich gerade weggewischt. Dann zeichne ich es da rechts nochmal hin. Also fx, gx, ff, gf. So, und das ist jetzt hier die natürliche Transformation. Epsilon. X, genau. Also so zur Erinnerung wieder. Das heißt, was ich hier prüfen muss, ist komponentenweise, ob Eta verknüpft mit TF gleich TF verknüpft mit Eta ist. Das heißt, TF verknüpft mit Eta ist gleich. Ja, und wie beweise ich das jetzt? Ja, TF haben wir hier definiert als Eta F Stern. Dann kann ich natürlich auch meine Eigenschaften des Kleisli-Triples hier oben verwenden. Und da benutze ich jetzt natürlich die erste Eigenschaft, Knüpfung mit Eta und Stern ist gleich Eta F. Und andersrum, wenn ich erst ja genau, das ist ja schon das, was ich brauche. Warum? Wenn ich das Diagramm hier mir anschaue, also wenn ich die genauen Typen hier hinschreiben würde, wir haben Eta geht von Identity nach T. Ja, das heißt, hier haben wir der Identity und hier haben wir T. Und wenn ich hier die Identity anwende, ist es einfach nur F, danach Eta und muss gleich sein zu Eta komponiert mit TF. Also sind wir hier schon fertig. Und als nächstes eben die Natürlichkeit von μ. Also es funktioniert natürlich ähnlich, wenn ich jetzt hier μ verknüpfe mit TTF, muss das das gleiche sein wie TF. Also ich mache mal hier, muss es gleich TF μ sein. Also ich lasse hier immer die Subskripte weg, sonst wird es irgendwann unübersichtlich. Wer das daheim genauer nachvollziehen will, kann das natürlich tun. Ich setze wieder die Definitionen ein. μ ist definiert als Identity Star. TTF ist natürlich dann eine verschachtelte Eta mit Eta F Stern Stern. Und ja, ich glaube, ich muss nicht unbedingt jetzt alles durchziehen. Das könnt ihr dann selber nochmal anschauen. Es ist ganz einfach, mittels dieser Gleichungen herzuleiten. Ist gleich Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt am Ende raus, ist gleich Eta F Stern ID Stern. Und das ist natürlich gleich TF. Also einfacher ist es natürlich, von dem hier dann anzufangen und rückwärts zu rechnen und von dem hier vorwärts zu rechnen und dann kommt man beim gleichen raus am Ende. Sonst muss man irgendwann wieder diese Identity auf der rechten Seite hinzufügen und muss man auch wieder wissen, an welcher Stelle genau. Okay. Und dann fehlen eben noch die Triangle Identities. Will sich da irgendjemand mal dran versuchen vielleicht? Dass ich nicht alles hinschreiben muss. Also die Identities stehen hier, die kann ich mal unten drunter schieben oder so. So, das sind die beiden Diagramme. Ihr könnt es ja mal einfach für euch mal kurz ausrechnen und ich habe es nämlich auch nicht dastehen, ich müsste es auch erst selber machen. Und wenn es einer dann anschreiben will, ist okay, wenn nicht, dann lassen wir es gehen, weil es ist relativ einfach. Also wenn es jemand an der Tafel machen will, kann es natürlich auch machen. bräuchte mehr Tafeln. Also hat jeder schon die Identities abgeschrieben, dann kann ich die Tafel wischen. Ich schreibe schon mal kurz was an, dann geht es nachher schneller. Hat es schon jemand zufällig? Oder gibt es Probleme? Also ich kann mal anfangen, mit also erstmal natürlich IDs da. So. Oh, jetzt wird es aber interessant, deswegen da könnte man die Indizes vielleicht mal dazu schreiben. Also das hier ist natürlich ID X, TX Stern. Und das hier ist ID TTX Stern. Will jemand weitermachen oder soll ich es einfach mal schnell hinschreiben? Schnell hinschreiben? Okay. Also das ist dann wieder mit dem Kleisli-Star Law ID TX Stern ID TTX Stern. Dann kann man hier rechts das ID wegkürzen und bekommt ID TX Stern Stern. Und auf der anderen Seite, was muss da stehen? Wo habe ich es jetzt hin? Da. Mü, T-Mü. Das ist natürlich IDTX Stern. Und T, T-Mü ist natürlich wieder Eta IDTX Stern Stern. Das dann zusammenfassen. Das ID Stern kommt rein, kürzt sich mit dem Eta nach dem Monad Law, wird zu einem ID, kürzt sich links weg und ist genau das, ja. So ungefähr. Also es ist das eine und das andere ist wirklich trivial, das lasse ich jetzt mal weg. Ja, hat auch keinen Platz mehr. Irgendwie Punkt, 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 damit man sieht, dass es nicht ganz fertig ist. Okay, aber der Grund, warum Sergei das so zeigen wollte, war, weil er dachte, dass dieses Monoiden-Beispiel aus der Übung sich damit irgendwie ein bisschen einfacher gestaltet, weil er ja da ziemlich lange drauf rumgehackt hat, glaube ich. Und der Beweis mit dem, was war das mit Kleisli-Star, glaube ich, die eine Identity, die war relativ kompliziert und hat sich dann recht aufgeblasen. Das kann man mit der Formalisierung mit Eta und Mü relativ knapp fassen. Allerdings geht es auch nicht so hundertprozentig einfach, wie wir anfangs dachten. Man benötigt trotzdem noch dieses Coherence Theorem in einer gewissen Art und Weise. Es reicht nämlich nicht, dass man dieses Diagramm hier aufschreibt und es ergibt sich alles nach Definition, sondern man braucht leider noch ein kleines Diagramm zu Alpha, zu diesem Associator Morphism, nämlich wenn man das hier so rumklammert, B, C, D, und dann zweimal hintereinander Alpha anwendet, und danach, nichts danach, oder hier runter geht mit ID times Alpha, kommt man A Kreuz B Kreuz C Kreuz D, danach Alpha anwendet, kommt man A Kreuz B Kreuz C Kreuz D und danach wieder Alpha times ID anwendet, bekommt man das gleiche raus. Also das benötigt man noch. Und dann kann man dieses Diagramm eben hier einfach nach der Definition von μ, die ich hier oben aufgeschrieben habe, erweitern oder zusammenbasteln. Dann bekommt man hier immer solche Geschichten, Alpha nach m times m times x star times id. Und das gleiche natürlich hier, Alpha Da oben ist es ein bisschen komplizierter, weil wir μ unter tx haben, oder tmx in dem Fall. Das heißt, wir wenden hier natürlich zwar auch Alpha an, aber also Alpha, das heißt, wir bekommen ein m times m times m times x und gehen dann runter mit Stern plus id. Und hier haben wir auch nochmal was, ja, das lasse ich jetzt mal kurz weg. Aber man kann hier jetzt diese Ecke nochmal erweitern und dann bekommt man über dieses Diagramm hier eine schöne Identity, die man mit den Laws auf der Übungsaufgabe ziemlich schnell lösen kann. Also da ist dann die Umformung kürzer. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier habe oder ob ich es nochmal selber machen müsste. Ich glaube, dann reicht die Zeit uns nicht mehr. Nee, ich habe das jetzt nicht da. Aber also der Trick ist eben, hier die Ecke zu erweitern und ein bisschen umzuformen. Und dann mit diesem Diagramm ist es recht schnell erledigt. Also es ist ein bisschen kleiner als die Version, die ihr dann in der Übung gemacht habt. Aber ich denke mal, ihr habt schon genug von der Übung jetzt, oder eigentlich? Dann wische ich mal die Tafel. Und dann gehen wir zu einem komplett anderen Thema über. Mal schauen, wenn wir am Schluss noch Zeit haben, können wir es ja vielleicht noch aufschreiben. Oder gibt es Fragen in der Zwischenzeit? Gut. So, also es gab ja diese eine Übungsaufgabe, wozu auch eine Haskell-Datei auf der Webseite liegt, exceptional.hs, zu den Exception Monads. Und seit einer relativ neuen GHC-Version spuckt GHC dann natürlich Warnings aus, weil es verlangt wird, dass man, wenn man einen Monad definiert, das auch in die Applicative Functor-Klasse steckt. Und zwar hat es den Grund, dass die GHC-Entwickler entschieden haben, in der zukünftigen Version oder in der aktuellen Version, glaube ich schon,
in der aktuellen Version,
Applicative eine Superklasse von Monad zu machen. Ja, was heißt das jetzt genau und was sind Applicative Functors und wie kann man damit arbeiten? Darum soll es jetzt mal ein bisschen gehen. Und ich möchte es von der anderen Seite her angehen und sagen, wir fangen irgendwie von Monads an, weil da wollen wir hin und da kommen wir her irgendwie auch. Und dadurch sind wir mit Applicative Functors in Verbindung gekommen. Und deswegen zeige ich jetzt mal, wie man aus einem Monad einen Applicative Functor bekommt. Also wir haben für jede Monade in Haskell, also das muss ich betonen und ich werde nachher erklären, warum. Eine Funktion mit dieser Signatur. Das ist sogenannte Apply, glaube ich. Das nimmt eine Funktion unter der Monade und einen monadischen Wert und spuckt einen anderen monadischen Wert aus. Also mehr oder weniger heißt das, wir nehmen irgendwie eine Pure Function unter irgendeiner Monade und wenden die auf irgendein Funny Argument an. Und wenn wir jetzt diese Kleisli Triple Notation verwenden wollen, dann können wir abdefinieren als, das ist ein Lambda, Lambda f, Lambda x, Eta f, Stern von x, die Klammer ist zu viel, Stern. Also da muss man jetzt sehr vorsichtig sein. Ja? Also dieser Ausdruck hier, der macht nicht immer Sinn. Und man muss eigentlich wirklich sagen, das gilt jetzt in Haskell, da kann man das so schreiben. Und wenn man irgendwie die Operatoren überlädt, dann kann man hier den Classlister auch so benutzen. Aber es sind zwei Dinge hier, die vielleicht etwas komisch sind und die wir jetzt nicht direkt auf unsere kategorientheoretische Interpretation übertragen können. Zum einen abstrahieren wir hier über eine Funktion und bisher konnten wir ja irgendwie nur über Objekte abstrahieren. Ja? Also wir haben in der Kategorie haben wir irgendwie einen Funktor immer nur auf Objekte angewandt. Aber welches Objekt ist jetzt bitte diese Funktion? Ja? Also man braucht da irgendwie ein Objekt, das Funktionen darstellen kann. Zum Beispiel ein Objekt, das irgendwie halt sowas. Ne? Dafür muss aber x nach y natürlich irgendwie ein Objekt in der Kategorie sein. Darauf komme ich eventuell später nochmal zurück, aber ich denke mal, dass Sergej da in Zukunft auch nochmal näher drauf eingehen will. Deswegen will ich erstmal noch den anderen Aspekt, warum das irgendwie shaky ist, hier zeigen. Und zwar, man sieht hier, ich habe hier die Klammern, und das f ist irgendwie außerhalb gebunden. Das heißt, mein Kleisli-Star verwendet irgendwie Dinge aus der Umgebung, aus dem Environment. Und es ist eben nicht ganz klar, wie bekomme ich jetzt hier dieses Ding rein? Und woher kommt das f? Und dazu komme ich dann später noch. Und da braucht man sogenannte Strong Functors oder Strong Monads oder Strong Applicative Functors im Endeffekt. Aber jetzt nehmt es erstmal so hin, also man kann es so schreiben. Also ich schreibe es noch mal in Worten hin, damit es auch nicht verloren geht. So, als Beispiel für solche Applicative Functors oder für dieses App wäre zu nennen zum Beispiel für das List Monad da hat up natürlich den Typ a nach b nach nach B. Und da ist es auch relativ klar ersichtlich, was das Ding tut für die Listmonade. Ja, man hat irgendwie eine Liste von Funktionen, man hat eine Liste von Argumenten und man wendet irgendwie jede dieser Funktionen auf jedes dieser Argumente an und konkateniert diese ganze Liste und spuckt es als B aus, als Liste von Bs aus. Aber es ist natürlich auch irgendwie denkbar, für diese Signatur irgendein anderes Verhalten hinzuschreiben. Ja, also man könnte zum Beispiel sich eine Funktion denken, wo habe ich das jetzt hier weiter? Zap, die auch diese Signatur hat. Und das Folgende tut. Zap, da oben steht's. Also es bekommt eine Liste von Funktionen, eine Liste von Argumenten. Und alles, was es tut, ist, die erste Funktion in der Liste auf das erste Argument anzuwenden und dann hintendran das Gleiche mit den Restlisten zu machen. Und natürlich dann, sobald irgendeine Liste leer ist, die leere Liste hinten dran zu hängen. Ja, ist ja auch ein denkbares Verhalten für so eine Funktion. Und der Witz daran ist eben, dass das hier zusammen mit einer Funktion repeat repeat x ist gleich x die witzigerweise natürlich den Typ repeat x oder a nach list a hat. Also dass diese beiden Funktionen zusammen auch wieder so einen applicative Functor geben, aber für endliche Listen keine Monade. Für unendliche Listen gibt es eine Möglichkeit, das zu einer Monade zu machen, aber für endliche Listen zum Beispiel nicht. Was man zum Beispiel mit diesen Repeat und Zap jetzt basteln kann, wäre so eine Zip-With-Funktion. Ja, man hat irgendwie, jetzt habe ich schon wieder keinen Platz mehr, das geht immer viel zu schnell. Damit ist auch schon die Möglichkeit weg, das am Schluss noch hinzuschreiben. Jetzt ist es wieder weg. Also man kann mit diesen beiden Repeat und Zap das klassische Zip-With wiederherstellen. XS, YS. Repeat F. Und dann Zap. XS. Zap. YS. So, und dieses Schema, dass man erst irgendwie eine Operation ausführt, die in diesen Funktor reingeht, von einer Value zu einem Functor, also so ein Embedding, so wie wir es auch von den Monaden kennen, und dann so eine Applikationsfunktion mit monadischen oder mit Werten unter dem Funktor. Das nennt man im applikativer Stil oder Applicative Style. Und das ist eben ein sehr breiträumiges und gutes Konzept, das man eben dann verallgemeinert hat. Und man wollte dann eine Klasse definieren, Applicative, Und die hat eben zwei Funktionen. Pure a nach fa und eine, ich mach mal so, Funktion, die fa nach b nach fa nach fb. So. Und wir haben ja schon gesehen, dass jede Monade sowas in Haskell mitbringt, schon so eine Funktion, die genau das tut. Das heißt wiederum, dass jede Monade auch ein applikativer oder eine applikativer Funktor sein kann. Oder man einen draus machen kann. Das heißt, wenn man pure gleich return setzt und dieses Stern gleich AP, dann bekommt man einen applikativen Funktor für jede Monade. Andersrum ist es aber eben nicht richtig. Das vorhin das Beispiel mit Zap und Repeat gibt eben keine Liste, keine Monade für endliche Listen zum Beispiel. Deswegen gibt es strikt mehr applikative Funktoren, als es Monaden gibt. So, dann was haben wir hier jetzt? Und warum möchte man dann sowas hier? Also warum kann man Applicative Functors manchmal brauchen und sollte sie benutzen? Also beide Konzepte, Monads und Applicative Functors, Capture also sowohl mit Monaden als auch mit Applicative Functors kann man Effekte irgendwie modellieren. Ja, also man hat nicht einfach Funktionen a nach b, sondern man hat Funktionen, die irgendeinen Effekt haben können, a nach fb oder in dem Fall f a nach b. Und der Unterschied ist, dass der Kreisli-Star von der Monade uns erlaubt, die nächste folgende Computation, also die nächste Berechnung, aus einer Value, aus einem Wert zu berechnen. Also wir können einen Wert auswählen lassen, was als nächstes für eine Berechnung durchgeführt wird. Ja. Und im Gegenteil dazu führt dieser Stern nur die Effekte hintereinander aus. Ja, also das kann negativ sein, das kann positiv sein. Also wenn wir zum Beispiel eine lange Kette von Befehlen ausführen und einer schlägt fehl, dann wird der, wenn wir das die ganze Zeit mit diesem Stern hier ausgeführt haben, auf jeden Fall fehlschlagen. Wenn aber wir Monads benutzen, dann kann es sein, dass vorher irgendwo eine Computation ausgewählt wird, die eben nicht zu einem Fehlschlag führt. Und es kann dann eben sein, dass wir hier terminieren und keinen Fehler bekommen und hier schon, weil einfach alles ausgeführt wird. Das kann ich vielleicht besser zeigen anhand von einem Programm. Brauche ich aber. Ups. Das geht wahrscheinlich jetzt nicht schnell genug. Das ging ja schnell. Gut. Kurz was trinken. Kann man das lesen? Okay, also ich habe hier zwei Funktionen definiert mit im Endeffekt der gleichen Signatur. Einmal für Monaden und einmal für Applicatives. Was das MIFI tut, ist, es bekommt irgendwie ein Bool unter einem M, packt es aus und wenn es true ist, dann führt es den einen Parameter aus, wenn es false ist, dann den anderen. Und das gleiche soll auch diese Funktion tun. Ja? Also ich baue mir so eine Condition Function, die einfach, wenn B true ist, dann soll es T ausführen, ansonsten E. Und mit Hilfe dieser Applicative-Sternchen kann ich das dann auf Werte unter F anwenden. So, also es sieht jetzt von außen so aus, als wäre das das Gleiche und sollte das Gleiche tun. Aber es hat eben eine komplett andere Wirkung. Wenn ich das MIFI ausführe mit True als Condition, sollte er eigentlich, Moment, was sollte er tun? Er packt es aus und führt dann MT aus. Ja? Und ansonsten ME. Was tut er? Er tut es, er führt MT aus. Ups. MT ist in dem Fall pure false. Ja, also, und false unter maybe ist natürlich dann just false. So, wenn ich jetzt hier aber IFI benutze mit dem gleichen, dann schlägt es fehl. Also es kommt nothing raus und nicht pure false. Weil er eben alle Effekte, die ich in diesen Fs hier drin gespeichert habe, werden alle Effekte ausgeführt. Und es wird nur ein Wert ausgewählt, der ausgegeben werden soll. Aber falls irgendwo ein Fehlschlag ist, wird dieser Effekt auch ausgeführt. Im Gegensatz dazu hier bei den Monaden wird der Effekt nur dann ausgeführt, wenn der Wert auch diesen Fehlschlag auswählt, was er hier nicht tut. Also da kann man viel damit spielen, das ist eigentlich ganz interessant. Ich kannte das auch bis vor kurzem noch nicht so genau. Aber das ist vielleicht ganz gut, dass GHC das erzwingt mit der neuen Version. Dann kann man sich damit auch auseinandersetzen. Okay, jetzt haben wir noch wie viel? Viertelstunde oder so? Hm? Nee, das habe ich noch nicht gesagt, stimmt. Das sollte ich vielleicht eigentlich noch dazu sagen. Das kann ich auch zeigen am besten, weil ich habe diese Webseite schon offen. Also Applicative hat natürlich auch noch, so wie Monaden, Regeln, die aber in Haskell nicht erzwungen werden können. Das hat Serge auch schon ein paar Mal betont, weil man kann keine Gleichungen hinschreiben. Deswegen werden die nur irgendwie so formal im Wiki oder wo auch immer hinterlegt. Und die sehen so ähnlich aus wie die für Monads. Ja. Also dieses Identity Law ist im Endeffekt so ähnlich wie das Identity Law für Monads, dass ich Eta, was ja pure entspricht, mit einem Sternchen hinten an ein V dranhänge, dann bekomme ich wieder V. Und das hier ist Composition, ist auch so ähnlich wie mit Kleist-Liester Homomorphism. Gut, das sind dann noch zusätzliche Sachen. Aber wir wissen ja, dass Monads auch Applicative Functors sind. Das heißt, wenn man die Monad-Laws hat, kann man diese Laws auch alle damit herleiten. Ich wollte noch nicht so viel Zeit damit verbringen eigentlich, weil ich noch die Strong Monads machen wollte. Ich weiß nur nicht, ob ich es noch schaffe. Oder gibt es da noch Interesse dran, dass ich noch irgendwas zu den Applicative Functors genauer erwähne? Was ich auf jeden Fall noch aufschreiben möchte, ist dieser nette Slogan aus dem Originalpaper. Mal wieder hoch und blank. Oder off oder irgendwas. Blank ist doch gut, ne? Ich fange schon mal an zu schreiben. Also die Moral zur Verwendung von Applicative Functors und Monads ist im Endeffekt Also das ist die eine Richtung davon, wenn man einen applikativen Funktor hat, das ist eine gute Sache. Und wenn man dann sogar noch eine Monade hat, ist es sogar besser. Weil dann kann man sich aussuchen, welchen Stil man programmiert. Man kann entweder applikativ programmieren, wenn man weiß, dass diese Geschichte, die ich vorhin mit dem Iffy und Miffy gezeigt habe, sinnvoll ist. Und dann hat man eventuell einen effizienteren Code. Es gibt zum Beispiel Parser, die nicht die volle Mächtigkeit oder die volle Macht von Monaden benötigen. Die können mit Applicative Style auch Dinge parsen und sind damit effizienter und schneller, als wenn man den kompletten Overhead von Monads mitschleppt. Andererseits gibt es natürlich auch Dinge, die einfach diesen monadischen Ansatz brauchen, um nicht immer die kompletten Effekte ausführen zu müssen oder weil man eben nicht immer alle Effekte akkumulieren möchte. Und das kann man sich dann hier aussuchen, wenn man eine Monade hat. Und andersrum gilt es aber auch, also es gibt ein Dual dazu. If you want a monad. Also das ist dann das konverse Statement dazu. Wenn man eine Monade hat, ist es gut. Wenn man eine Monade will, ist es gut. Aber wenn man eigentlich nur einen Applicative Functor braucht, dann sollte man auch nur den benutzen. Und nicht dann die Monade suchen. So. Und noch zwei Facts über Applicative Functors. Ja, wird's echt eng. Aber es sollte noch klappen. Also, sagen wir mal, Fact. Welches mache ich jetzt? Monads do not generally compose. Applicative functors do. Also Monaden, wie wir sie kennengelernt haben, kann man typischerweise eigentlich nicht hintereinander einfach hinpacken als Funktoren und erwarten, dass es wieder eine Monade ist. Bei applikativen Funktoren funktioniert das. Was daraus folgt, ist, dass wenn man zwei Monaden hat, die man kombinieren möchte, kommt vielleicht nicht unbedingt wieder eine Monade raus, zum Beispiel bei I.O. und Maybe, hängt die Reihenfolge ein bisschen davon ab, was man bekommt. Aber was rauskommt, ist auf jeden Fall ein Applicative Functor. Das heißt, man verliert nicht die komplette, die komplette Mächtigkeit der Struktur, sondern nur gewisse Eigenschaften. Und warum Monads nicht sich komponieren lassen, so einfach, das kann man zum Beispiel sehen, wenn man annimmt, man hat zwei Monaden S und T. Und jetzt, also let ST be monads. Und try to define mu ST, ST to ST. Also wenn ST jetzt eine Monade wäre, dann müssten wir ja so ein μ definieren können. Ja? Von ST, ST nach ST. Das ist aber im Allgemeinen nicht möglich. Also in Spezialfällen ist es möglich, aber im Allgemeinen nicht. Und zwar jetzt kommen wieder die natürlichen Transformationen ins Spiel. Wenn wir jetzt eine natürliche Transformation Lambda haben von TS nach ST, die noch irgendwelche Randbedingungen erfüllt, die ich jetzt hier nicht aufschreibe, weil das ziemlich viele sind und das auch nicht jetzt der Lecture gut tut. Called distributive law. Dann kann man das definieren, das μ, nämlich ich kann ja mit diesen Funktoren wilde Dinge treiben, und zwar das TS hier in der Mitte möchte ich jetzt mit diesem Distributive Law umdrehen. Das heißt, ich lasse das S stehen, mit dem Lambda drehe ich die beiden um und lasse das T stehen, bekomme SSTT. Und dann habe ich ja die Mühs von den beiden Monaden S und T. Das heißt, ich kann hier SS μ von T anwenden, bekomme SST und dann kann ich μ von ST anwenden und bekomme ST. Und das ist mein μ. Also es ist eine Möglichkeit, Monaden zu kombinieren. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Die bekanntere, die man, wenn man ein bisschen Haskell gemacht hat, auch eher kennt, das sind diese Monad Transformers. Da gibt es scheinbar eine Aufgabe dazu, ja, okay. aber Distributive Laws sind ein anderer Weg, also das wollte ich nur mal kurz so skizzieren. So, und jetzt komme ich nochmal kurz zurück zu diesem Caveat oder zu dieser Vorsichtsmaßnahme, die ich schon genannt habe. Da brauche ich nochmal eine ganze Tafel. 10 Minuten, ja, das könnte klappen. Etwas Glück. Oder ich schreibe noch dazu, where, why. Also das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass man ja irgendwie noch mehr Struktur braucht, um hier so ein Y aus der Umgebung reinzuziehen in den Kleist-Listar. Und am schönsten kann man das eigentlich mit dieser Meta-Language, die ihr schon definiert habt, zeigen. Und zwar, ihr habt ja schon mögliche Denotationen für T aufgeschrieben, das ist also für T eine Monade sowas sein kann. Aber ihr habt für den Rest noch nichts definiert. Ja? Also was ist das hier? Ne? Und in dem Fall kann man sagen, dass wir einfach, falls A ein Base-Type ist, dann nehmen wir einfach ein Objekt aus einer kartesischen Kategorie C und dementsprechend kann man den Rest aufbauen, ja? Also A Kreuz B ist dann A Kreuz B. Und was haben wir noch? UnitType ist einfach auch das Terminal Object von der Kategorie. Und was wir eben auch noch haben, ist so ein Context Gamma. Und das ist einfach eine Liste of type, von Typ. Moment, Variabeltyp Paaren. Ja, also ich habe immer eine Variable und hänge da den Typ dran und das speichere ich als Liste. Und wenn ich jetzt so ein Gamma unter meiner Denotationsklammer habe, also dann wäre das ja zum Beispiel irgendwie eine Liste x vom Typ A, y vom Typ B und so weiter. Und das soll dann einfach sein A Kreuz B Kreuz und so weiter. So. Wenn ich jetzt sowas habe, dann kann ich dieses Binding interpretieren. Ja? Also der und aber halt irgendwie erstmal ohne kann ich das nicht länger? Ach, ich mach's gleich aus. Ich brauch's nicht mehr. Without context. Also ohne Kontext wird es ja dann so aussehen. Ich habe irgendwie, ich mache das jetzt mal so, damit ich nicht nochmal schnell wischen muss. Ich habe eine Variable und einen Term qtb Und ich habe noch den Term PTA. Und ich möchte daraus bauen einen Term do x gets p q vom Typ tb. Ja? Und wenn ich mir jetzt diese Terme da so interpretiere, dann würde ich sagen, das ist ein Term von, das ist eine Funktion von a nach tb. Das hier ist einfach ein Element aus ta, wenn man das so nennen kann, oder ein Objekt von Typ ta. Und das hier möchte ich mir dann zusammenbasteln irgendwie. Ja. Ich möchte aus p und q einen neuen Term basteln. Deswegen schreibe ich hier, ich nenne das hier Gamma, das hier nenne ich Beta. Und dann kann ich hier den Kleist-Listar von Gamma nehmen. Das ist dann TA nach TB und einfach Beta drauf anwenden. Also Gamma-Stern auf Beta anwenden. Und das ist dann natürlich vom Typ TB. Ja, okay, ich schaff's heute nicht mehr komplett. Darum schreibe ich jetzt nur noch hin, was die Problematik ist. Und Serge muss das dann nächstes Mal lösen. So, mit Kontext schaut die Sache jetzt natürlich schon anders aus. Also hier konnten wir noch einfach a nach tb sagen. Aber wenn wir hier noch einen Kontext haben, dann haben wir hier auch noch Funktionen. Also genauer gesagt, wir haben Gamma ist gleich, und jetzt haben wir ein großes Gamma und eine Variable, so wie es auch in eurer Meta-Language-Definition drinsteht. Und das ist jetzt die vollständige Version. Und das ist jetzt natürlich nach unserer Semantikklammern-Definition Gamma Kreuz A nach CB und Beta ist ähnlich. Wir haben hier wieder ein Gamma diesmal P TA. Und das ist dann natürlich Gamma nach CA. So, und jetzt wollen wir wieder dieses do x gets p q vom Typ TB interpretieren. Aber jetzt stoßen wir hier an eine Grenze. Vorher haben wir einfach den Kleist-Listar von Gamma genommen. Aber was passiert hier, wenn wir den Kleist-Listar von Gamma nehmen? Wir bekommen eine Funktion von t Gamma Kreuz A nach tb. Und wenn ich hier vorne dieses Gamma einfach mit Beta zu ta mache, dann ist hier ein großes Fragezeichen. Ja, wie komme ich jetzt von da nach da? Und die Lösung ist eben, eine sogenannte Strength. Das ist eine natürliche Transformation mit zwei Argumenten. Natürlich in beiden Argumenten. Und die geht von A Kreuz TB nach C A Kreuz B. Okay. Und was ich dann eben machen kann, ist, anstatt hier Beta zu nehmen, nehme ich ID Beta, bekomme dann Gamma Kreuz TA und dann kann ich das Tau Gamma A drauf anwenden und bekomme Gamma T Gamma Kreuz A. Und das wird dann wahrscheinlich nächstes Mal der Serge mit euch genauer machen. Das soll es dann für heute gewesen sein. Vielen Dank. Und sind noch Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Unklarheiten? Nichts? Okay, dann vielen Dank.